Einen Predigttext vorlesen, auch aus dem Lukas, Kapitel 10. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken dort. Sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom und Omorra erträglicher gehen an jedem Tage als dieser Stadt. Soweit dieser Text. Der ist ja überschrieben mit die Aussendung der 70. Und wir haben vorher schon einen Text gehört über die Nachfolge. Und ich erinnere mich noch daran, als ich auf der Bibelschule war und, wie man sagen, ausgebildet wurde, dass wir immer wieder mal so zwischendurch Praktikum hatten oder Probeeinsätze hatten, um einfach das Theoretische, was wir so gehört hatten über diese Zeit, das ist ja immer ziemlich viel, was man da so alles hört und lernen muss, auch in die Praxis umzusetzen. Und Jesus sendet hier seine Jünger aus und er sendet sie nicht unvorbereitet aus. Ich habe zu diesem Text drei Punkte und mein erster Punkt heißt: Jesus gibt ihnen Anweisungen und Vollmacht. Lukas berichtet ja hier, dass Jesus 70 Jünger aussendet. Und sie sollen in jede Stadt gehen, in jeden Ort gehen, den Jesus nach ihnen besuchen wird. Sie sind gewisse Vorboten, man kann das so vergleichen, wie damals Johannes der Täufer ein Vorbote von Jesus gewesen ist. Und dann heißt es hier in Vers 2 in Lukas 10: Die Ernte ist aber groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Es gibt ja so eine Art Ernteschlüssel, könnte man sagen. Und zwar bedeutet das, dass die Ernte wichtig ist, aber dass die Arbeiter benötigt werden für diese Ernte. Ernte bedeutet, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Und Arbeiter sind diejenigen, die helfen, diese Menschen für Jesus zu gewinnen. Die sind einfach wichtig. Ohne die geht es nicht. Und Jesus sagt, dass Menschen für das Reich Gottes gewonnen werden sollen. Aber es fehlt an Erntehelfern. Und diese Bitte sagt uns auch, dass die Last für die Ernte nicht auf wenigen Schultern ruhen soll, sondern dass sie verteilt wird, dass verschiedene sich daran beteiligen, wenn es um das Hingehen geht. Oder wenn es um das Gebet geht. oder wenn es einfach darum geht, um die Finanzen, die dafür nötig sind, dass das nicht auf wenigen Schultern, sondern dass das auf vielen Schultern ruht. Ich glaube, das war das Anliegen von Jesus gewesen, dass sich, man könnte auch sagen, dass sich alle daran beteiligen. Und das ist heute nicht anders. Das ist heute nicht anders. Es ist so wichtig, dass wir Erntearbeiter haben. Stellen wir sich mal vor, wir hätten hier 70 Leute hier in Andernach, die sich in allen möglichen Bereichen, wo man sich nur denken kann, ob es mit Kindern oder mit Erwachsenen, Jugendlichen ist oder was weiß ich, ne, die sich da einsetzen würden. Und was könnte man dadurch alles erreichen? Und was könnte man dadurch alles bewegen? Aber es fehlt an Arbeitern in Gottes Reich. Ich erinnere mich noch an vor vielen Jahren, habe ich mal so einen OM-Einsatz geleitet. Und die kommen ja immer mit so ganz vielen Leuten. Und ich habe mich dann zusammengesetzt mit einem Mitarbeiter von der Gemeinde in Kaiserslautern. Und wir haben uns 14 Tage jeden Abend zusammengesetzt, wenn er Feierabend hatte. Und haben zig Stunden die ganze Stadt eingeteilt, immer in so hunderte Haushalte. Denn geplant war, dass 700 Mitarbeiter kommen, 700 Leute kommen. Und das war schon eine ganze Menge. Und das musste gut vorbereitet und gut durchorganisiert sein. Wenn man sich mal überlegt, wir hatten nachher 350 Teams. Und wir haben am Tag 35.000 Haushalte erreicht. In 3 Tagen haben wir ganz Kaiserslautern erreicht. Und nicht nur durch eine Briefkastenaktion, sondern durch Klingeln, Gespräche. Es waren auch viele Ausländer dabei. Also es war sehr interessant, wie diese Arbeit lief. Und da habe ich mir gedacht, was kann doch alles erreicht werden, wenn Menschen da sind, die sich an der Ernte beteiligen. Und Gott hat das auch gesegnet. Auch an diesen offenen Abenden, die dann stattgefunden haben. Ich habe das gestern noch gehört, wie Ulrich Pazani sagte, beginnt der Pro Christ, gestern war Abend der Pro Christ Gottesdienst, wie er sagte, wie viele Menschen sich daran beteiligen, wie viele Mitarbeiter sie in Stuttgart haben, wie viele Leute da sind, ne? Damit das Ziel erreicht wird, damit Ernte sein kann. Jesus gibt sich eben nicht damit zufrieden, dass zu wenig Arbeiter sind, sondern zeigt die Konsequenzen auf. Jesus zeigt die Konsequenzen. Und eine Konsequenz ist das Gebet. In den verschiedenen Anweisungen, die Jesus gibt in der Bibel, wie wir es nachlesen können, steht eigentlich das Gebet immer ganz vorne. Auch bei Jesus stand das Gebet ganz vorne. Er hat das genauso nötig gehabt wie wir und hat gesagt, ihr habt es nötig. Ihr müsst mit dem Vater im Himmel im Gespräch sein. Ihr müsst im Gebet, ihr müsst Menschen im Gebet vorbereiten. Bittet den Herrn der Ernte. Natürlich könnte man sagen, Gott kann das selber machen, er könnte Engel schicken auf diese Welt und diese ganze Ernte einholen und so weiter. Aber er hat uns gesagt, wir sind das, wir sind gefragt, wir sollen es machen. Die zweite Konsequenz ist es zu gehen. Das heißt doch, sucht, macht euch auf die Suche, sucht Menschen oder holt sie ab oder ladet sie dazu ein, mit Jesus zu leben. In Vers 4 von unserem Text sagt Jesus, tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn man den Text so liest, dann klingt er erstmal so ein bisschen komisch, muss man sagen. Ne? Sollen nichts mehr mitnehmen, nicht mal grüßen. Später hat Jesus ja auch anders gesagt, hat er gesagt, sie sollen was mitnehmen und so weiter. Aber trotzdem, dieser Text steht hier. Warum diese Anweisung? Die Jünger sollen lernen, Jesus zu vertrauen. Er sendet sie aus. Und wenn Jesus aussendet, dann, später hatte mal seine Jünger gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Nein, wenn er sie aussendet, damit er auch für sie sorgen. Ihm dürfen sie die Sorge ums Auskommen und ums Fortkommen wirklich anvertrauen, weil Jesus Christus der Herr der Mission ist. Und darum sollten sie keine beschwerliche Ausstattung mitnehmen. Sie sollen nicht die Last der Sorge mitschleppen. Und dennoch, obwohl Jesus sie so gesandt hat, sind sie nicht mit leeren Händen unterwegs gewesen. Friede sei diesem Haus. Und heilt die Kranken, die da selbst sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Sie bringen den Frieden Gottes. Sie heilen Menschen, die krank sind. Und er gibt ihnen die Zusicherung, die Ernte ist groß. Damit schickt Jesus seine Jünger los, muss man sich mal vorstellen. Mit Jesus gehen sie und Jesus hat ihnen die Vollmacht gegeben, das überhaupt zu tun. Denn aus eigener Kraft konnten sie das natürlich nicht. Und dann steht hier in Vers 4, grüßt niemanden unterwegs. Grüßt niemanden unterwegs, das ist keine Anweisung, unhöflich zu sein. Das zeigt der Zusammenhang, aber bei diesem Auftrag, man muss sich immer vorstellen, es war nicht mehr lange, dann sollte Jesus ans Kreuz gehen, dann sollte Jesus für die Schuld der Menschen sterben und bei diesem Auftrag, bei diesem speziellen Auftrag ging es um Eile. Die Jünger sollen sich ganz dem Auftrag widmen und keine Zeit mit langen Begrüßungszeremonien, wie es damals so üblich war, vergeuden oder längere belanglose Unterhaltungen, sondern sie sollen wirklich das Ziel vor Augen haben. Ich habe mich so bei diesem Text habe ich mich so ein bisschen an unsere Arbeit erinnert, wenn wir so draußen auf den Märkten stehen und wir sind dann 3, 4, was weiß ich, Mitarbeiter und manchmal steht man in Gefahr, man unterhält sich und spricht über alles Mögliche und lässt einfach die Leute an sich vorbeigehen. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Auftrag, die Leute an uns vorbeigehen zu lassen, sondern wir sollen sie ja ansprechen in diesem Augenblick. Und das mit dem persönlich und der Christen unterhalten, das kann man ja immer noch machen, wenn es um größere Sachen geht, was man da besprechen möchte. Und so verstehe ich das auch hier in diesem Text mit diesem grüßt niemanden unterwegs. Ein zweiter Gedanke, Jesus weist sie auf die Bedeutung der Ernte hin. Ernte ist so wichtig und das wissen wir alle. Aber wir müssen beachten, dass die Zeitspanne zwischen Saat und Ernte in Gottes Reich anders ist als in der Natur. Wenn jemand ein Landwirt ernten, also wenn er aussät, dann darf er damit rechnen, dass er ernten wird. Aber im Reich Gottes ist das anders. Die Wachstumszeiten sind anders und oft gibt es genug Überschneidung, muss man so sehen. Und manchmal ist sogar ein ganzes Menschenalter vergeht, bevor überhaupt die Ernte kommt. Ein Mensch stirbt und es ist immer noch nicht geerntet. Und es gibt viele Menschen, die haben sich bekehrt, zum Beispiel nach dem Tod ihrer Mutter oder eines Freundes oder was weiß ich, wo sie auf einmal gemerkt haben, wie wichtig war das doch. Und wie dann praktisch der Samen aufgegangen ist, wie das einfach vorher nicht ging. Und ich glaube fast, im Reich Gottes ist es nicht Ausnahme, sondern fast Regel, dass der eine sät und der andere pflegt, der begießt und irgendjemand erntet dann das, was ausgesät wurde. Das können wir eigentlich überall beobachten. Wenn man jetzt zum Beispiel Pro Christ sieht, wenn Menschen sich dort bekehren, nach vorn rufen lassen, dann ist das ja nicht, möchte man sagen, dass durch die Predigt allein, was der Ulrich Parzani da sagt, oder durch die Lieder oder durch die Anspiele, was weiß ich, die Menschen sich bekehren, sondern dass da einiges an Vorarbeit geleistet wurde. Da gab es Menschen, die haben gesät. Da gab es Menschen, die haben gesagt, hör mal, komm doch mit zu Pro Christ. Eine ganz tolle Veranstaltung. Die haben sich dann einladen lassen. Und manche, die haben vielleicht schon länger Kontakt mit Menschen gehalten und deshalb sind die gerade mitgegangen. Oder weil man befreundet ist oder was weiß ich. Die Glaubensväter im Alten Testament säten auf den Tag Christi. Das ist auch sehr interessant. Die haben unwahrscheinlich wenig gesehen von dem, was sie eigentlich geglaubt haben. Selbst einem Abraham, dem Nachkommenschaft wie die Sterne am Himmel, also eine unzählbare Schar, könnte man fast sagen, versprochen wurde, hat das nicht so miterlebt. diese Messias-Erwartung, die damals auch vorhanden gewesen ist. Aber man muss ja sagen, das erfüllte sich an diesem speziellen Tag. Erfüllte es sich an Karfreitag und an Ostern und an Pfingsten. Das eine ganz besondere Erntezeit damals gewesen ist. Matthäus sagt uns zum Beispiel in Kapitel 27, die Gräber taten sich auf. Eine ganz besondere Erntezeit. Pfingsten kamen an einem Tag über 3000 Menschen zum Glauben. Auf einmal war der Weg frei. Der Weg war frei auch für die Menschen, die keine Juden waren. Für jeden Menschen, auf das jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn man sich überlegt, mal zum Beispiel die Auferstehung der Toten eines Tages, das ist der große Erntetag Gottes. Der große Erntetag Gottes. Wenn ein Christ hier auf Erden stirbt, ein Mensch, der Jesus in seinem Herzen hatte, der hat das große Ziel erreicht. Der ist in der Herrlichkeit Gottes. Für die Angehörigen ist das immer sehr traurig. Und das ist ganz normal. Hat auch Jesus gesagt. Aber man hat das Ziel erreicht. Und auf dieses Ziel lebt man. Das ist das Wichtigste im Leben. Dieses Ziel zu erreichen. Es geht um die Ernte. Wie sagt Jesus zu der Samariterin, das Feld ist schon reif zur Ernte. Das Wort von der Ernte hat in der Bibel, möchte ich auch mal so sehen, einen endzeitlichen Charakter. Ernte ist hier Ende und Ziel. Und im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, da sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 39, da erklärt er das Ganze und dann sagt er, die Ernte ist das Ende der Welt. Das ist der große Erntetag, wo alles geerntet wird, wo alles sichtbar wird, was wirklich an Samen auf dieser Erde, in dieser ganzen Zeit, Menschheitszeit, hier ausgesät wurde. Und mit Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt ist auch eine besondere Zeit angebrochen. Seit dieser Zeit hat die Christenheit, möchte ich mal sagen, Endzeitgedanken. Die Bibel spricht oft von den letzten Tagen, von der letzten Zeit. Und lebt auf den Tag Christi zu, auf die Wiederkunft Jesu Christi. Seit Himmelfahrt geschieht ein Zweifaches. Es wird noch ausgesät. Es wird ausgesät bis zu dem letzten Augenblick, möchte ich fast sagen. Jesus hat den Missionsbefehl gegeben, predigt das Evangelium allen Menschen. Und wenn das geschehen ist, sagt die Bibel, wird das Ende kommen. Aber es wird auch bereits geerntet auf dieser Erde. Aussaat und Ernte gehen Hand in Hand über. Und das geschieht im Großen wie im Kleinen. Es sind nicht nur die ganz großen Veranstaltungen so wichtig, auch diese kleinen, dieses, dass man Menschen nachgeht oder das Zeugnis, was wir heute von Alexander gehört haben, wie er das so alles mitgekriegt hat und wie er sich jetzt bekehrt hat. Das ist eine Ernte. Das ist eine wichtige Ernte und so manch einer stand ein Gebet dahinter, dass das passiert. Beides ist wichtig. Und ein letzter Gedanke, Jesus zeigt ihnen beides, Misserfolg und Ernte. Jesus zeigt ihnen beides, Misserfolg und Ernte. In Vers 3 steht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und Vers 8 bis 11, sie werden euch aufnehmen, sie werden euch ablehnen. Das klingt nicht so gut, wie Schafe oder wie Lämmer mitten unter die Wölfe gesendet zu werden. Aber das ist oft die Situation, in der wir leben. Jesus bereitet die 70 vor, dass Häuser, Ortschaften, ganze Gegenden sich ihnen verschließen werden. Wenn wir für Jesus unterwegs sind, dann wird das immer passieren, dass es Ablehnung gibt. Und da muss man sich nichts vormachen. Aber wir kalkulieren ja nicht das Hingehen daran, dass wir sagen, weil es Ablehnung gibt, können wir nicht gehen, sondern wir haben den Missionsauftrag. Wir gehen dennoch. Dennoch sollen sie gehen. Jesus sagt nicht, weil das so ist, jetzt bleibt mal schön hier, damit es euch nichts passiert. Dennoch die Zusicherung, die Ernte ist groß, das kommt auch dazu. Diese Zusicherung ist erstaunlich, wenn man auch bedenkt, dass damals zur Zeit Jesu verhältnismäßig wenig sichtbare Frucht passiert ist in Israel. Und da muss man auch mal überlegen, dass der größte Teil der Erde, denen noch gar nicht so bekannt war, ne? Wir hatten nur dieses kleine Ländle, können wir fast sagen, ne? Aber dieses geht hin in die ganze Welt, das haben sie erst mal gemerkt, als sie losgingen, wie groß die Welt wirklich ist. Die Ernte ist groß. Warum tut Jesus auch nicht auf die unabsehbare Größe des Weltackers hinweisen? Weil sie ja nur das Land Israel kannten. Sie müssten das auch eigentlich wissen, was auf sie zukommt. Aber ich denke, das war Jesus wichtig, dass das noch nicht dran war. Wir erleben das auch im persönlichen Leben, dass Jesus uns nicht alles sagt, was auf uns zukommt, am Tag unserer Bekehrung, sodass wir dann praktisch schon alles wüssten, was im Leben passiert, sondern das erfahren wir einfach Schritt für Schritt in unserer Nachfolge mit Jesus. Jesus hatte Galiläa als bevorzugtes Ackerland betrachtet. Was hatte eigentlich Galiläa gebracht? Galiläa hatte viel Ablehnung gebracht. Und dann lesen wir dort in Lukas 10 Wehrufe über die Städte am See. Die Wehrufe über die Städte am See. Sie waren unzugänglicher als berüchtigte Beispiele gottloser Städte im Alten Testament. Sie hatten am meisten Taten gesehen und waren dennoch der Botschaft gegenüber verschlossen. Es gibt ja Menschen, die glauben, oder die manche sagen, wenn Gott dieses oder jenes Zeichen und Wunder in meinem Leben tun würde, dann würde ich glauben. Manche machen das so davon abhängig. Aber ist das wirklich so? Wäre das wirklich so? Einmal war es so gewesen, hat Jesus 10 Menschen geheilt, Aussätzige geheilt, von einer unheilbaren Krankheit. Und gewissermaßen beklagt er sich, dass er sagt, ich habe doch 10 Menschen geheilt. Und dann kam nur einer zurück und hat sich bekehrt. Wo sind die anderen 9? Einmal verließen ihn viele seiner Jünger, sodass er seine Jünger fragte, wollt ihr mich auch verlassen? Jesus schaut in eine Richtung. Jesus schaut Richtung Jerusalem. Und man könnte jetzt die Frage stellen, winkt jetzt in Jerusalem der Erfolg? Wird da vielleicht die große Erweckung ausbrechen? Aber das wissen wir, in Jerusalem wartet auf Jesus das Kreuz. Hinter sich und vor sich Misserfolg, aber dann das Kreuz. Und die Feinde von Jesus, als Jesus gekreuzigt wurden, haben sie gedacht, jetzt haben wir ihn geschafft, jetzt ist er weg. Weg vom Fenster. Haben die bestimmt gedacht. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es der Teufel auch gedacht, der weiß ja auch nicht alles. Jetzt habe ich ihn besiegt. Doch Jesus sagt aber am Kreuz, was sehr wichtig ist, es ist vollbracht. Es war nicht damit zu Ende. Jesus starb am Kreuz für die Sünde aller Menschen, für die Sünde eines jeden Menschen. Und das ist eigentlich das Evangelium, das ist eigentlich die gute Nachricht. Das ist der Erfolg. Jesus machte dadurch den Weg zu Gott frei. Und jeder, der im Vertrauen dann zu Jesus kommt, sagt die Bibel, wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, bekommt seine Schuld und Sünde vergeben und bekommt ewiges Leben bei Gott. Man kann sagen, wir können sagen, in Jerusalem hatte Jesus Erfolg und das war das Ziel auf dieser Erde. Nicht, dass die Menschen ihn umjubeln und alles mögliche, sondern dass er für die Schuld, unsere Schuld, für die Schuld der Menschen stirbt. Das sagt die Bibel. Das ist der Erfolg Jesu auf Golgatha. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Das ist der Erfolg Gottes. Dass dieses Problem wirklich gelöst ist. Und dass durch Jesus der Weg zu Gott frei ist. Und diese ganze Erde, die Bibel macht deutlich, diese ganze Erde ist Erntefeld. Sie ist Erntefeld. Nur wir wissen nicht, wo der Boden gut ist, wo die Saat aufgeht. Im Gleichnis vom vierfachen Acker wird gesagt, es wurde überall hingestreut, überall gesät. Auch da, wo der Boden, und das waren immerhin 75%, nicht gut war. Christen sollen säen. Sollen diese gute Nachricht weiter sagen und weitertragen, denn der Weg zu Gott ist frei. Wir dürfen die Menschen ermutigen und wir können den Menschen eigentlich sagen, lass dich von Gott ernten. Beginn ein Leben mit Gott. In Lukas 8 steht, Vers 15, dass aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören und bewahren in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Und wir dürfen wirklich wissen, wenn man in die Geschichte zurückschaut, das Wort Gottes blieb nie ohne Frucht. In 2000 Jahren Geschichte hat es immer wieder Frucht gegeben, Erntezeiten gegeben, ja sogar große Erweckungen gegeben, dass unwahrscheinlich viel passiert ist manchmal, wo man sich gewundert hat, dass das überhaupt so sein konnte. Aber Jesus spricht hier von der Frucht in Geduld. Und das ist eines der Geheimnisse des Reiches Gottes, ein Warten, ein Ausharren in Geduld. Geduld ist wichtig, dass wir geduldig für die verlorenen Menschen beten. Bittet, dass wir geduldig um Erntearbeiter bitten. Vielleicht beruft er uns ja. Dass wir geduldig uns Gedanken machen, wie wir Menschen um uns herum erreichen können. Und dass wir uns geduldig aufmachen zu diesen Menschen. In Geduld. Man merkt, mit manchen Menschen braucht es sehr viel Geduld. Und manche, die kann man einfach so abpflücken. Ne? Aber da haben andere vorbereitet. Ne? Man sieht einfach, dass mehrere dazu beitragen, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Und wenn man sich das anschaut, das kommt auch noch dazu, im natürlichen Bereich ist Erntezeit sehr schön anzusehen. Da freut man sich, es ist bald soweit. Ne? Aber wenn man sich mal die Früchte oft ansieht, die geistlichen Früchte, die sind oft nicht von schöner Gestalt. Jesus sagt das so, Matthäus 9,36, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, die Ernte ist groß. Denken wir an die Ernte Menschen, mit denen Jesus zu tun hatte. Nikodemus, ein Religiöser, der eigentlich alles wusste und doch nichts wusste. Das Entscheidende nicht wusste, sagen wir mal so. Bis nachts zu Jesus kam. Denken wir an die Frau am Jakobsbrunnen, die zig Männer hatte im Leben und nie zufrieden war und innerlich leer war. Denken wir an die vielen Kranken und Besessenen. Denken wir an den verlorenen Sohn, wie er schmutzig zum Vater kommt. Denken wir an diese vielen Beispiele in der Bibel. Die Jünger und viele andere. Und Jesus bezeichnet die Erntemenschen als Gequälte, als Erschöpfte, als Verirrte und Fehlgeleitete. Sie sind fern vom Ziel, sie sind in tiefer Not und Verlorenheit. Jesus sagt, das sind Sünder, getrennt von Gott. Und diese Menschen sind Jesus wichtig. Das ist wichtig. Was bedeutet, die Ernte ist groß? Ich habe mir gedacht, das bedeutet eigentlich, dass Menschen reif sind, sich von Jesus helfen zu lassen. Helfen lassen wollen, retten lassen. Dass sie reif sind dafür. Wir können keinen Menschen bekehren, sondern sie müssen reif sein. Und reif sind für den göttlichen Eingriff, sich neues Leben durch Jesus schenken zu lassen. Und wenn ein Mensch reich ist, dann kann jeder, ob er nun reich oder arm ist. Der reiche Jüngling hatte auch die Chance. Wir wissen nicht, was endgültig daraus wurde. Oder ob jemand arm ist. Wenn jemand reif ist, dann kann er sich für Jesus entscheiden. Und vielleicht sehen wir und sehen nicht die Frucht. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging. Mir ging das schon mal so, es passiert immer wieder, dass man so sieht, wo bleibt die Frucht, dass man sich die Frage stellt. Vielleicht sind wir enttäuscht, auch enttäuscht von Rückschlägen, von Missständen, was da alles passiert, von Misserfolg, enttäuscht von Menschen. Jesus war mal von den Menschen enttäuscht über Jerusalem, ihr habt nicht gewollt, ich habe alles probiert, ich habe mich so eingesetzt für euch, aber ihr habt nicht gewollt. Jesus war enttäuscht davon. wenn man alles macht, wenn man einen Menschen begleitet, oder wir machen das manchmal, dass wir Leute, die aus dem Gefängnis kommen, begleiten, wenn sie dann wieder rückfällig werden, ist man ein Stück enttäuscht. Oder vielleicht setzen wir uns auch selber unter Druck vom Erfolgsdenken. Wir wollen wachsen lassen. Wir möchten einfach mehr sein. Manchmal ist man selbst enttäuscht aus dem eigenen Leben, dass wir nicht weiter. Wir wollen wachsen lassen, sind aber nicht bereit, mit Jesus den Weg zu gehen, den er uns führen will. Aber ich möchte sagen, wir sind Gottes Erntearbeiter und nur Jesus, der Herr, kann Frucht schenken. Jesus zeigt uns nicht immer oder vielleicht sogar oft nicht, was aus dem wird, was wir ausgesät haben. Er zeigt uns das vielleicht nicht. Er ist auch nicht dazu verpflichtet, dass er uns in alles einweist, was jetzt mit dem, was wir jetzt ausgesät haben, wo wir uns eingesetzt haben für ihn, dass uns das alles erklärt, was daraus wurde. Ich glaube, das wird vielleicht in der Ewigkeit eher sichtbar werden als jetzt. Aber die Bibel macht deutlich, es geschieht was. Es geschieht einfach was mit dem ausgestreuten Samen. Und das macht mir Mut, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Und die Bibel macht ganz deutlich, sondern dieses Wort hat einen Auftrag, eine Aufgabe. Es wird das bewirken, wozu es ausgesandt ist. Manchmal wird ein Wort ausgesandt, dass Gott sagt, hier mal, du gehst einen falschen Weg oder du lebst in Sünde. Ändere dein Leben. Oder manchmal wird ein Wort ausgesandt, dass ein Mensch ermutigt wird, dass er neue Kraft bekommt in der Lebenssituation. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück und darauf sollten wir vertrauen. Und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der gibt uns ein Stück Einblick in das, was alles schon passiert ist oder was passieren wird. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 steht, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Da ist die Frucht des ausgestreuten Samens. Im Himmel gibt es eine große, unzählbare Schar von geretteten Menschen. Frucht von dem, was Christen ausgesät haben. Und die Bibel macht deutlich, die Ernte ist wirklich groß. Und wir sind daran beteiligt, am Säen, am Pflegen, am Begießen oder am Ernten. Lass uns das einfach mitnehmen, dass wir daran beteiligt sind und uns von Gott zeigen lassen, vielleicht auch in dieser Woche oder in der nächsten Zeit, Herr, wo willst du mich so ganz konkret gebrauchen? Ich wünsche uns einfach Gottes Segen. Amen.